Eher selbstkritisch.
Ja, genau. Aber jetzt läuft es und wir steigen jetzt einfach mal ein in das heutige Thema. Und das lautet, Corona verändert die Loyalität. So, das klingt jetzt schon wieder sehr hochtrabend, Herr Riddebusch.
Ja, Loyalität ist ja auch so ein Begriff, den hat man ja irgendwie schon in den Nibelungensagen irgendwie gehört. Also dieser Schwur und Arthur und die Tafelrunde und alle kommen zusammen. Ist das nicht ein bisschen veraltet, Loyalität?
Ja, ich glaube, wir müssen nochmal drüber nachdenken. Vielleicht geben wir uns noch eine halbe Minute, einmal drüber nachzudenken.
Willkommen beim Wildwuchs. Hier geht es um Führung und Zusammenarbeit von Menschen. In Unternehmen, Organisationen, Projekten, in Teams. Darum, was kraftvoll ist, was wirksam ist, was Aufmerksamkeit verdient, was Sinn macht. Immer mit beiden Beinen in der Realität, immer im Klartext. Wir sind Kurt Frier und Klaus Riddebusch und wir freuen uns auf diese Folge mit dir.
Jetzt geht's los.
Jetzt geht's los.
Nibelungenschwur waren wir gerade bei Treue.
Ja, das meinen wir, glaube ich, genau nicht, ne? Sondern es geht ja eher darum, wie loyal in Anführungsstrichen ist man eigentlich so als Mitarbeiter seiner Firma gegenüber und seinem Chef gegenüber und seinen Mitarbeitern gegenüber, den Kollegen. Und das ist ja eher so dieses aktive Mitwirken und Mitmachen und sich so ganzheitlich einbringen, oder?
Die Frage ist, wovon ist das abhängig? Also es gab ja Generationen von Führungskräften, die waren vollständig davon überzeugt, dass die Höhe der monatlichen Überweisung über die Loyalität des Mitarbeiters entscheidet.
Genau, das ist ja der berühmte extrinsische Motivator, die extrinsische Loyalität, ne? Die dann über Gehalt und Bonus und was weiß ich was, eine neue Blume oder irgendwelche Sondereinrichtungen war. Das hält ja nur sehr kurz, wie wir alle wissen. Und das war ja wahrscheinlich auch nicht das, was die Nibelungen oder was König Arthur damals von den Leuten verlangt hat, sondern es kam irgendwie doch von innen heraus. Ich glaube, das war der Trick.
Also ich oute mich mal, es gab tatsächlich eine Phase in meinem Führungsleben, auf die bin ich nicht stolz, sage das aber trotzdem, in der war ich wirklich davon überzeugt, dass allein durch die Tatsache, dass ich einen Vertrag mit einer Organisation abgeschlossen habe und die Organisation diesen Vertrag erfüllt, im Wesentlichen durch eine monatliche Überweisung, habe ich gedacht, gibt es so eine Art Verpflichtung? Verpflichtung im Sinne von, ich habe jetzt die verdammte Schuldigkeit, mein Bestes zu geben für diese Organisation. Und das war insofern besonders schwierig, weil ich zu der Zeit, als ich das so ein bisschen als Glaubenssatz in mir hatte, bereits Führungskraft war. Mhm. Und auf die harte Tour gelernt habe, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da unter Umständen einen ganz anderen Blick drauf haben.
Komplett. Ja. Und ich glaube, gerade wenn du jetzt heute auf Generation Z gucken würdest, die hätten, glaube ich, zum Thema Verpflichtung und Pflicht nur eine gehobene Augenbraue übrig und sagen, was ist das denn für ein Kram?
So war das damals schon. Also ich habe da das ein oder andere verschmitzte Lächeln in den Augen von Mitarbeitern gesehen, habe es überhaupt nicht verstanden. So. Aber umso wichtiger ist, dass man das lernt irgendwann mit der Zeit, nämlich dass es genau andersrum ist, dass Loyalität ja eigentlich was damit zu tun hat, wie sehr fühle ich mich persönlich, möglicherweise sogar emotional verbunden zu dem Laden, dem ich hier bin und zu dem, was wir hier machen.
Genau. Sag mal, gab es da irgendwie einen Punkt, jetzt mal so spontan gefragt, an dem du es geschnallt hast damals?
Ja, ich habe gemerkt, dass meine Wirksamkeit einfach eingeschränkt ist. Mhm. Also das ausgehend von der Perspektive, die Leute, die hier arbeiten, die müssen das ja tun, weil sie dafür bezahlt haben oder weil sie dafür unterschrieben haben. Ich habe halt einfach gelernt, dass es nicht hinhaut. Also es gibt so eine Bandbreite zwischen, ich komme hier morgens rein und dann bin ich erstmal körperlich da und dann mache ich auch irgendwas und ich bewege mich in meinem Leistungsbeitrag sozusagen, bewege ich mich so auf dem Niveau, ich werde nicht abgemahnt oder ich werde nicht krass kritisiert. Mhm. Aber ich würde mal sagen, so von meinem Potenzial, das ich mitbringe, bewege ich mich irgendwie so im mittleren Drittel.
Genau.
Und das war so eine Erkenntnis, die ich hatte. Nach einer Weile habe ich das gecheckt. Und darüber nachgedacht und auch mit klugen Leuten darüber geredet, was ist denn hier eigentlich los? Da hat sich eigentlich meine Sicht so ein bisschen verändert.
Ja, spannend. Und das ist ja auch das, was sich in den Daten widerspiegelt. Wenn man diese ganzen Studien liest, wie Gallup zum Beispiel, dann steht da ja leider auch immer wieder schwarz auf weiß, auch bei der letzten Studie, dass eben nicht wie viele Führungskräfte meinen, ja, es gibt so 20%, die nicht so richtig interessiert sind und dann gibt es so die Leistungsträger und dann gibt es so den Mittelbau. Leider macht der Mittelbau nach Studie 69% nur Dienst nach Vorschrift und fühlt sich nur sehr milde dem Unternehmen verbunden, was eine höfliche Ausdrucksweise ist für schick mir die Kohle, ich mache meinen Job hier und alles ist gut. Und 15% sind richtig interessiert, ja, und richtig engagiert Und die anderen sind schon auf der geistigen Kündigung, die sind schon weg, die suchen schon aktiv woanders. Das sind wahrscheinlich die, von denen man vermuten würde, die machen nicht so richtig mit, nee, die sind schon raus, mental. Ja. Und das zusammenzubringen, deine Erfahrung, die du gerade geschildert hast, mit diesen Zahlen zu sagen, und das ist im Schnitt immer so, und bei dir mag es vielleicht 10% besser oder schlechter sein in deinem Laden, das ist, glaube ich, schon nochmal so ein Ding, was nämlich montags morgens nochmal auf den Bildschirm kleben kann, um sich zu überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich mit diesem Umstand? Ist der Gott gegeben oder kann ich was aktiv tun als Führungskraft?
Ich glaube, der erste Hammer ist schon mal, das überhaupt als Wahrheit anzunehmen. Also wenn ich dich höre und du sagst, 15% sind emotional engagiert, dann bedeutet das, 85 sind es nicht, so wie du es gerade ausgeführt hast. Das heißt, 85% von 10 Leuten, die da sitzen, sind 8,5 irgendwie so nur halb dabei bei dem, was sie tun. Und jetzt wäre für mich so der erste Checkpunkt für eine Führungskraft, das erstmal anzunehmen und nicht dieser Bequemlichkeit zu verfallen und zu sagen, in meinem Laden ist das ganz anders. Also meine Leute, ja, bei denen ist es vielleicht sind 70% engagiert und 30 sind es nicht. Ich glaube, das ist eine gewisse Verführung, zu sagen, nö, ich glaube das einfach nicht. Und weil es für mich nicht zutrifft, muss ich auch nichts machen.
Genau.
Zack, erster Arroganzfehler.
Absolut. Absolut. Und das ist ja, spiegelt sich ja auch wiederum wieder, wenn ich jetzt heute mal den Daten-Nerd machen darf, in dieser Thematik Net Promoter Score. Also würde ich meine Unternehmung oder meine Organisation an Dritte weiterempfehlen als Arbeitsplatz, Skala von 1 bis 10, dann wird im Prinzip heutzutage nur noch die 9 und die 10, wenn sie angekreuzt ist, als aktiv positiv gewertet. 0 bis 6 ist Katastrophe und 7 bis 8 sind die Dienst nach Vorschrift, Leute. Ja, also da auch nicht davon auszugehen, also eine 7 ist ja eigentlich alles okay. Ja, genau. Das heißt, die Balance ist gerade noch so einigermaßen richtig zwischen dem Gehalt, was ich bekomme, und dem Dienst nach Vorschrift, den ich mache. Deswegen beschwere ich mich auch nicht. Ich lächle auch an der Kaffeetheke und ich mache auch meine Jobs. Aber du weißt als Chef gar nicht, sind das eigentlich jetzt 30% von mir oder sind es 55% von mir, die du bekommst? Am Ende der Reise bin ich eben nicht auf einer 9 oder einer 10. Und die auf eine 9 oder 10 zu bekommen, das ist eine Sache, die kriege ich nicht über Gehalt, Bonus oder andere extrinsische Faktoren hin.
Überleg mal, wie unglaublich viel Zeit heute in Organisationen damit zugebracht wird, darüber zu diskutieren, wie viele Fenster dein Büro hat oder wie viel Bonus du für Leistung XY bekommst oder welchen Dienstwagen die Außendienstler fahren. Das sind ja alles diese extrinsischen Elemente, und das ist offensichtlich auch präsent, weil dafür wird oder darüber wird viel diskutiert. Titel, ich sage nur Titel, ne? Kennen wir auch dieses Spiel, gib den Mitarbeitern irgendeinen Titel, um sie extrinsisch aufzuwerten, aber intrinsisch hat das keine besondere Bedeutung.
Genau.
Also worüber sollten wir eigentlich stattdessen reden?
Ja, die Frage ist ja, was hilft mir als Mitarbeiter, dass ich sage, ich finde das hier einfach super klasse. Das sind 10 von 10 Punkten oder zumindest 9 von 10 Punkten. Und das hat auch viel damit zu tun, wie werde ich eigentlich gesehen? Kann ich mich hier einbringen? Wird meine Stimme irgendwie gehört? Habe ich einen Anteil an dem, was hier getan wird? Oder kriege ich einfach eine Aufgabe zugewiesen, muss sie abarbeiten? Und letztendlich sich natürlich irgendwie selbst verwirklichen zu können, zumindest zu einem Teil in meinem Job, den ich habe, dass das auch dann kongruent ist mit den echten Interessen, die ich habe als Mensch, nicht als Mitarbeiter alleine, denn ich lege ja meinen Hut als Mensch möglicherweise an der Tür schon ein wenig ab. Das sind diese Punkte. Also gesehen werden, Dinge beeinflussen können, Anteil haben, sich selbst verwirklichen können, denke ich mal so. Du guckst kritisch.
Nee, also ganz im Gegenteil, ich gucke so ein bisschen nachdenklich, weil ich gerade überlegt habe, während ich dir zugehört habe, in wie vielen Organisationen das tatsächlich auf dem Bildschirm ist. Also dieses einbezogen werden wird, wenn es überhaupt stattfindet, ja so ein bisschen benutzt in vielen Fällen als einsammeln. Also wir haben über Meinungsvielfalt gesprochen in einem der letzten Podcasts und haben gesagt, dadurch kommen bessere Entscheidungen zustande. Und da gibt's halt diese Komponente des, ich lass dich mitreden, um deine Sicht mit dazu zu bekommen, also um die Elemente, die dir durch den Kopf gehen, in meine Entscheidung mit einbeziehen zu können als Führungskraft. Die Komponente, die du jetzt aufmachst, ist ja eher so eine psychologische, zu sagen, wenn ich einbezogen bin, dann macht das, was ich hier tue, für mich auch irgendwie viel mehr Sinn.
Absolut.
Bin ich vollkommen bei dir.
Ja.
Aber auch da wieder die Frage, ist es tatsächlich, ist das bewusst genug, weil es kostet ja einen Preis. Der Preis ist Bequemlichkeit. Also in dem Moment, wo ich als Führungskraft sage, ich mache mir jetzt ich gehe jetzt nicht aus meiner eigenen Welt raus und treffe Entscheidungen, sondern ich mach den Raum auf für Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. In dem Augenblick wird es für mich selbst ein bisschen unbequemer.
Sehr unbequem, absolut. Aber gleichzeitig vielleicht auch eher etwas, was unter Führung, Leadership etc. auch gemeint ist. Damit ist ja nicht unbedingt gemeint, dass ich meinen hierarchischen Rang versuche, hier in das Unternehmen reinzubringen, sondern wirklich zu führen in dem Sinne, dass ich sage, ich bin für meine Mitarbeiter auch da, ich verstehe, wo sie stehen und ich habe auch jetzt kein verstecktes Interesse, sie da irgendwie zu, dass ich mehr rauskitzel, darum geht's ja nicht. Das merkt man ja sowieso sofort. Es geht ja um dieses genuine Interesse an den Leuten und herauszufinden, was interessiert die eigentlich wirklich und wie schaffe ich jetzt dieses Interesse, was sie haben, was hoffentlich durch einen guten Auswahlprozess einigermaßen auch auf den richtigen Job gekommen ist, davon im Grunde mehr zu sehen, mehr zu ermöglichen. Es ist eher so eine Ermöglicherrolle, die ich dann auch als Führungskraft habe. Aber ich gebe dir völlig recht. Dadurch dehne ich im Grunde den Raum etwas aus, den ich dem Mitarbeiter geben muss. Und das erfordert natürlich dann mehr Diskussion, inwieweit das dann noch auf die Unternehmensziele einzahlt. Und ich kann ihn auch nicht unendlich ausdehnen, weil dann habe ich vielleicht Chaos. Das ist dann wieder dieses berühmte Spiel, dass man eben keine knallharten Stahlleitplanken rechts und links mehr haben kann, sondern dass man wirklich sagen muss, es ist ein bisschen flexibel, aber es muss trotzdem eine Richtung sein. Ich kann ja auch nicht als Führungskraft sagen, schauen wir mal, sondern ich muss ja auch irgendwie versuchen, das Ganze aktiv zu gestalten, aber meine Gestaltungsrolle in den Vordergrund zu setzen und aber die Akteure selbstständiger zumindest agieren zu lassen, das ist, glaube ich, die hohe Kunst.
Was meinst du mit Interessen? Du sagtest gerade die Interessen der Mitarbeiter. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin gerne sich mit dir darüber unterhalten möchte, was sie im Zuchtverein für Kleintiere erlebt hat am Wochenende. Ist es das, was du meinst? Eher nicht, ne?
Eher weniger. Klammer auf, vielleicht kommt raus, dass sie zweite Vorsitzende dieses Zuchtvereins ist und irgendwelche Qualifikationen hat oder Begeisterung hat für ein Thema, irgendetwas zu organisieren. Ich nehme es ja als Beispiel. Was in ihrer Sachbearbeitungsfunktion, die sie vielleicht hat, als Beispiel auch wieder genommen, gar nicht so gefragt war bisher. Trotzdem ist es vielleicht unheimlich wertvoll, wenn sie die Gruppe von vielleicht 8 oder 10 Menschen, die da zusammenarbeiten, wenn sie sich da ein bisschen ausleben darf und sagen, und man ihr das Recht gibt und den Freiraum gibt, den Gestaltungsraum gibt, zu sagen, wie würdest du eigentlich das gestalten, dass die Leute hier zufriedener sind? Was braucht es dazu? Hast du dazu Ideen? Also Fragen, Fragen, Fragen. Und damit meine ich aber eher die Interessen, die man hat als Motivatoren, die in einem stecken. Jetzt nicht unbedingt zu sagen, ich bin jetzt der Weltmeister im Ringtennis oder im Seitenschach. Aber es liegt ja was dahinter. Warum ist denn das so? Und meistens steckt ja was dahinter, ein Motivator. Und den Motivator umgesetzt zu bekommen auf meine Aufgabe, die ich auch in meinem Job mache, wäre natürlich so, dass es sehr viele Kräfte freisetzen würde.
Also du suchst eigentlich nach den Kompetenzen, die dahinter stecken. Ne? Wenn jemand engagiert ist in irgendwas, und das sind quasi alle Menschen, dann liegt ja dahinter irgendeine Kompetenz, irgendeine Fähigkeit.
Sozusagen. Genau, Motivator, Kompetenz, exakt.
Ja, ja. Exakt. Und wenn du die gern tust, man könnte ja so auch die Frage stellen, was tut eigentlich der einzelne Mensch am liebsten? Und das führt dann auch irgendwie zu der Frage zu sagen, sollten wir die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, das tun lassen, was sie am besten können, was sie am liebsten machen? Fragezeichen, erhöht das die Loyalität?
Ja, interessanterweise würde, glaube ich, jeder die umgekehrte Gleichung bejahen, zu sagen, wenn jemand etwas super gut kann und tut und das wird seine Profession, dann habe ich eigentlich das perfekte Beispiel. In der Realität ist es ja oft nicht so deckungsgleich machbar, weil halt viele sich in irgendwelche größeren Organisationen einbringen müssen. Aber in dem Moment, wo ich das dann rumdrehe und schaffe und wirklich auch einfach mal frage, was interessiert sie eigentlich wirklich oder was ist dein großes Interesse? Und dann versuche einen Brückenschlag zu machen. Ja, und der kann noch so klein sein am Anfang, aber es ist unfassbar, welche Kräfte das doch freisetzt.
Absolut.
Ja.
Ich hab so den Impuls, also ich bemerke das tatsächlich, wenn ich mich so umgucke in den Projekten, in denen ich bin, dass wenn sich das einmal gezeigt hat, wenn sich das einmal erschlossen hat, wenn man sozusagen einmal gefördert und zugelassen hat aus der Führungsperspektive heraus, dann gibt es da überhaupt keine Diskussion mehr dazu, weil jeder sieht, boah, wo kommt denn das auf einmal her? Hammer, das nehmen wir jetzt mit und du machst jetzt das und das in Zukunft. Die größte Hürde ist eigentlich so in meiner Beobachtung tatsächlich den Schritt zuzulassen.
Genau.
Und deswegen sind wir ja auch im Podcast und im richtigen Leben da so ein bisschen massiv und wiederholen das immer wieder, ne, als Führungskraft eher aufzumachen, in den Empfangsmodus zu gehen.
Ja, und es ist ja auch nur das, hier LALU, selbstbestimmte Organisation etc., da gibt es ja noch ganz andere Formen, die völlig weggehen von der Hierarchie. Es gibt ja mittlerweile auch gute Beispiele, dieses berühmte Pflegedienstbeispiel, wo man festgestellt hat, eigentlich ein unfassbar hierarchisches Thema, es wird strukturiert wie ein Stundenplan, wer ist wann wo. Und man stellt fest, die Serviceleistungen gehen runter und man hat sich zu selbstorganisierten Teams umgewandelt. Und siehe da, es hat wahnsinnig gut funktioniert, aber der in Anführungsstrichen strukturelle Chef ist quasi raus. Der ist nur noch Vermittler, der ist im Grunde Plattformgenerierer, ja, damit Kommunikation stattfinden kann. Und ist auch noch irgendwo so eine Kompetenz, die man im Hintergrund mal fragen kann und ansprechen kann, aber bestimmt es nicht mehr.
Ja? Aber das ist jetzt genauso der Punkt, wo ich mich fragen würde, wenn ich uns selbst zuhöre, sagen, ist das tatsächlich in der Welt, in der ich bin, in meiner unternehmerischen Rolle, in meiner Führungsrolle, ist das tatsächlich ein empfehlenswerter Weg oder ist das auch nur ein gangbarer Weg? Jetzt stell dir mal vor, du bist so Abteilungsleiter oder Bereichsleiter in einem irgendein Herstellungsbetrieb oder in einem Großhandelsunternehmen oder in einem Lebensmittel, was auch immer. Und jetzt hörst du das, was wir beide gerade gesagt haben und denkst, klingt logisch, mache ich. Habe ich eine Chance, in der Organisation, in die ich eingebettet bin, sowas zu tun oder geht das grundsätzlich nur in großen Veränderungsprozessen von oben nach unten?
Nein, ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Es gibt diese großen Veränderungsprozesse, die nicht mal von oben nach unten stattfinden müssen, aber die zumindest irgendwo mal initiiert werden müssen. Aber ich kann mit Sicherheit in meinem Bereich Schritte machen. Ja, es ist ja nicht so, als ob das jetzt schwarz-weiß wäre. Es gibt sozusagen die alte, traditionelle Vorgehensweise und es gibt eine revolutionär neue Vorgehensweise, die irgendwo im Orbit, im Vakuum stattfindet und für die ich also erstmal lernen muss, dass ich ohne Sauerstoff auskomme. Das ist ja gar nicht der Fall. Ich kann ja mit jedem einzelnen Individuum versuchen abzuklären, wo ist das Interesse? Wie ist dein Engagementpegel sozusagen? Und dann muss ich mir selbst überlegen, will ich das groß aufziehen, will ich das klein aufziehen? Aber was wir am Anfang gesagt haben, zu sagen, es ist mir zu viel Aufwand, sich wegzudrehen und einfach zu sagen, nee, das ist mir den Preis nicht wert, den ich dafür zahlen müsste, das ist, glaube ich, das größte Problem, was es gibt. Und, um jetzt mal die Kurve zu bekommen, die Überschrift hieß ja auch, Corona verändert diese Loyalität. Das heißt, warum haben wir das eigentlich reingeschrieben? Einerseits ist es so, wie wir es jetzt versucht haben darzustellen, immer schon gewesen. Und was passiert jetzt, dadurch, dass Corona jetzt da ist? Was hat denn Corona mit dem ganzen Thema jetzt zu tun?
Warum wollen wir das überhaupt noch erwähnen? Ja, also aus meiner Sicht hat es damit zu tun, weil ja durch diesen, spätestens seit Beginn des Lockdowns, ganz viel in Bewegung gekommen ist, ganz viel sich gerüttelt hat in jedem Einzelnen von uns. Und ein Teil davon ist, dass wir angefangen haben, zu überlegen, welche Rolle spielt eigentlich Arbeit in unserem Leben und welche Rolle spiele ich in dieser Arbeit. So, dazu gab es ja auch schon mal eine Podcast-Folge und jetzt sind wir sozusagen bei der Auswirkung dessen. Also wenn ich überlege, welche Rolle soll Arbeit in meinem Leben spielen, welche veränderte Rolle möglicherweise im Vergleich zu Anfang 2020 und welche Rolle spiele ich eigentlich in diesem Konzert jeden Morgen, dass ich da reingehe, dann haben wir heute sehen wir einfach heute Leute, die sagen, ja, das, ich weiß, ich habe das Anfang des Jahres anders gesehen und heute sehe ich es eben so. Mhm. Und jetzt möchte ich natürlich gern, du hast vorhin gesagt Interessen, ich würde so das Wort Bedürfnisse verwenden, jetzt möchte ich natürlich gern, dass meine neuen, / veränderten Bedürfnisse jetzt hier auch irgendwie reflektiert werden.
Genau.
Könnte man sagen, okay, mit welchem Anspruch kommst du hier eigentlich rein? Dann können wir hoch und runter diskutieren, ist der Anspruch berechtigt oder finden wir den gut oder nicht so gut? Da würde ich sagen, das spielt gar keine Rolle, weil es ist so, wie es ist.
Genau. Und es ist ja jetzt auch so, dass durch diese veränderte Situation in vielen Fällen plötzlich Flexibilität erhöht wurde. Wie arbeite ich? Wo arbeite ich? Stichwort Remote Work, Home Office etc. Und dadurch ja auch schon plötzlich eine gewisse Art von Bedürfnis möglicherweise individueller gestaltet werden konnte. Ja, es gibt Leute, die fanden das ganz toll im Homeoffice, es gibt Leute, die finden das ganz schrecklich im Homeoffice, Aber plötzlich war da eine Variable, die es vorher gar nicht gab, weil es wurde ja vorher nie hinterfragt. Es war einfach so, wie es war. Und wenn es mal leicht geändert wurde, dann früher hat man dann den Casual Friday angefangen, dann hat man irgendwann mal gesagt, okay, dann ist auch Working from Home am Freitag für die Commuter besser, machen wir so. Es hat sich immer stufenweise so ein bisschen ausgeweitet. Es geht mir auch gar nicht um dieses Homeoffice, nicht Homeoffice-Thema. Es geht im Grunde um einen Fixpunkt, der plötzlich variabel wird und der irgendwas auch mit Bedürfnissen zu tun hat. Und das sind ja gar nicht hochtrabende Bedürfnisse, wo man sagt, ich bringe mich jetzt anders in die Aufgabe, in den Inhalt ein, sondern einfach nur ganz schlank zu sagen, ich pendle jeden Tag 1,5 Stunden. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich meinem Bedürfnis nach mehr Zeit plötzlich nachkommen kann, indem ich nicht mehr ins Office fahren muss. Und dadurch merke ich auch, viele Dinge gehen vielleicht besser. Ja, ich habe entweder mehr Zeit, meine Aufgaben in Ruhe zu erledigen. Super für die Company, weil ich sogar vielleicht ein bisschen mehr mache. Auch ein bisschen gefährlich, wenn es zu viel wird. Oder ich habe einfach mehr Zeit für mich, für Menschen um mich herum etc., weil ich ja diese blöde Commuting-Zeit nicht mehr habe. Und dieses kleine Beispiel habe ich gemerkt, manchmal kann eine Initialzündung sein, sich mal zu hinterfragen, was sind eigentlich wirklich sonst noch so meine Bedürfnisse, um dann Worte aufzugreifen. Und plötzlich fange ich eben an, auch nochmal zu gucken, und wie viel davon kann ich eigentlich in meine Arbeit umsetzen, die ich gerade tue. Und das ändert, glaube ich, das in Anführungsstrichen konstruktive Kräfteverhältnis zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber, dass sich plötzlich auch der Mitarbeiter fragt, sag mal, ich sehe hier auch so ein paar andere Beispiele, was die alles machen können in dieser Krisensituation. Bei uns geht das oder bei uns geht das nicht, und vielleicht bin ich damit jetzt zufriedener oder unzufriedener, und das bewirkt natürlich auch, dass meine Loyalität so ein bisschen anders gesehen wird als vorher.
Ja, ich glaube, das Beispiel Homeoffice ist ja uns allen geläufig, weil es ist auch irgendwie das, was wir am stärksten erlebt haben. Ja. Genau. Aber dafür gibt es eben ganz viele andere auch. Genau. Und die Frage, wir hatten vorhin kurz gesprochen, welchen Sinn macht meine Arbeit eigentlich und das, was ich hier tue, welchen Beitrag leistet das? Und ich glaube, habe ich so gerade überlegt, als ich dir zugehört habe, da hast du jetzt als Führungskraft hast im Prinzip 3 Möglichkeiten, damit umzugehen. Also die Nullte ist sozusagen, es ist so, wie es ist. Da würde ich erstmal jetzt keine Diskussion mehr zulassen, wenn ich jetzt damit konfrontiert bin. Sage ich, ja, wir können jetzt trefflich darüber diskutieren, wie wir das finden, aber es ist so, wie es ist. Stichwort Fundamentalakzeptanz. Es ist so, wie es ist. Du kennst bestimmt auch genügend Diskussionen mit Führungskräften, die sich immer wieder trefflich darüber unterhalten, mit welchem Anspruch Leute heute in Bewerbungsgespräche reinkommen und dieses Generationsthema und so. Ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr hören und ich versuche da auch irgendwie rauszugehen, weil es ist sowas von nutzlos, diese Diskussion zu führen. Es ist so, wie es ist. Also null. Und dann sehe ich so 3 Möglichkeiten. Du kannst jetzt als Führung, als Institutionenführung oder als auch einzelner Führungsmensch, kannst du sagen, okay, habe ich gesehen, Lockdown, jetzt wieder Stichwort Homeoffice, aha, da ist plötzlich ein Fixpunkt variabel geworden und jetzt gehen wir zurück zu fix, weil ich das so will. Variante 1. Gibt's leider tatsächlich auch eine ganze Menge, die das einfach entscheiden. Variante 2 ist zu sagen, okay, der Fixpunkt ist variabel geworden, dann lassen wir den jetzt variabel. Fertig. Wir bieten halt verschiedene Optionen an, wo Menschen arbeiten, jetzt mal nur auf dieses eine Thema bezogen, und damit sind wir raus aus der Nummer. Und möglicherweise ist damit so das Gefühl verbunden, oh, jetzt habe ich mich aber ziemlich flexibel gezeigt und jetzt bin ich als Führungskraft ja super zugewandt den Bedürfnissen meiner Mitarbeiter gegenüber. Ich würde empfehlen, die dritte Variante mit in Betracht zu ziehen, die darin besteht zu sagen, jetzt da wir gelernt haben, dass an diesem Punkt die Veränderung von fix zu variabel irgendwie gut für die Mitarbeiter und vielleicht auch gut für die Organisation geworden ist, warum suchen wir nicht nach weiteren Punkten, bei denen das potenziell genauso passieren könnte? Weil du dann eigentlich an den Kern rangehst und sagst, jetzt fange ich an, danach zu suchen, was meine Leute, mit denen ich hier zusammenarbeite, beschäftigt, was die brauchen, um eben jetzt Gallup, ne, tendenziell zu den 15% zu gehören und nicht zu den 65%. Und dann bist du wieder in dem Modus, den du vorhin auch schon genannt hattest, nämlich zu sagen, ich fange an zu forschen. Ich fange an zu suchen, ich fange an zuzuhören, statt Ansagen zu machen. Interessanterweise sind so, mal über den dicken Daumen, die Führungskräfte, mit denen ich so rede, für die ist die dritte Option im Augenblick die fernste. Die fällt denen als letztes ein, wenn wir darüber reden, sagen, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um? Mhm. Was schade ist
und was möglicherweise auch fatal ist, weil durch die, und damit soll man den Punkt Corona auch mal vielleicht wieder weglassen, aber zumindest durch diesen Beschleuniger Corona, diese Haltungsthemen jetzt zu ignorieren, ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz gefährlich. Ja, bislang konnte man sich vielleicht noch etwas länger auf dem Trockenen halten, Aber jetzt kommt halt diese Flut von Selbstreflexionen, von neuen Variablen, die da sind, sodass dieses ganze Bedürfnisspiel etwas fluider wird. Und wenn ich jetzt nicht als Führungskraft dabei bin und weiß, wo meine Leute sind, Klammer auf, auch loyalitätsmäßig irgendwie zu sagen, sind sie jetzt bei den 70% oder habe ich sie bei den 15%, dann könnte es sein, dass nicht jetzt unmittelbar, weil vielleicht auch Jobverlustängste da sind und der Arbeitsmarkt gerade mal ein Tief hat, das wird sich ja alles ja wieder ändern in den nächsten Monaten und Jahren. Dann kann es sein, dass mir die Leute vielleicht im negativsten Fall wirklich aktiv verschwinden. Oder dass ich die ich habe, eben weiterhin durchziehe, während andere es vielleicht schaffen, jetzt diesen Schwung zu nutzen, diese Änderung, die gerade sich im Verhalten ergibt, zu nutzen und eine engere Bindung hinzubekommen, eine offenere Loyalitätsdiskussion zu haben und dadurch einfach unglaublich viel Kräfte freizusetzen im positiven Sinne im Unternehmen.
Ja. Das ist jetzt wieder mal so ein Punkt, Herr Ritterbusch, an dem ich gar nicht mehr so furchtbar viel dazufügen kann.
Nee, dann können wir uns ja fragen, weil du wahrscheinlich jetzt schon wieder guckst und sagst, was machen wir denn jetzt damit? Was kann ich als Führungskraft jetzt denn wirklich tun, um das, wenn ich es wollte, um das hinzukriegen, muss ich jetzt wirklich die große Studie anfangen und nach den Mitarbeitern fragen? Oder kann ich sagen, ich mache das auch alleine und fange einfach mal an?
Haben wir das nicht schon beantwortet?
Man kann alles machen, Hauptsache man startet. Ne? Denn ich glaube, das letzte Wort, was mir dazu einfällt, dann mache ich jetzt mal so eine Art Abbinder, ja, weil du ja eben sehr happy bist, ist nochmal das Stichwort Respekt, zu sagen, wenn ich den richtigen Respekt vor meinen Mitarbeitern jetzt entwickle, Klammer auf, ich will dich noch eine Studie zitieren, aber Respekt ist die Nummer eins im Moment als Treiber, im Gegensatz zu vorherigen Studien, um mit meinen Mitarbeitern besser umzugehen, weil man merkt, ich muss auch Respekt vor dem Einzelfall haben, hat Corona auch gezeigt, die Mutter von zwei Kindern, alleinerziehend, hat wahrscheinlich andere Bedürfnisse als die Kinder sind aus dem Haus, das Ehepaar, was ich sehr flexibel aufstellen kann bei Homeoffice. Diese Denke an Respekt reinzuziehen in größere Fragestellungen, die du eben benannt hast mit Bedürfnissen etc., das ist, glaube ich, das, was jetzt die Stunde geschlagen hat und vielleicht ist Respekt auch nochmal ein Thema, auf das wir später nochmal eingehen sollten in einer weiteren Podcast.
Absolut, also ich habe jetzt gerade gedacht, wow, mit Respekt machst du jetzt nochmal eine neue Box auf, die aber irgendwie total dazugehört. So, wenn ich das jetzt mal nebeneinander lege, wir haben jetzt über die Interessen der Mitarbeitenden gesprochen, über die Bedürfnisse, jetzt reden wir über so eine Respektkiste, also eine respektvolle Haltung den Menschen gegenüber, da formt sich ein Bild. So, und da sind wir wieder auf dem Punkt, über den wir schon einige Male gesprochen haben, nämlich wie blicke ich eigentlich auf die Leute, mit denen ich zusammenarbeite als Führungskraft.
Genau. Respekt beim nächsten Mal.
Respekt beim nächsten oder beim übernächsten Mal.
Für genau.
Für heute Respekt, dass du da warst.
So viel Wildwuchs für heute. Fragen und Kommentare dazu gern unter wildwuchs@inmuto.de. Und unter www.inmuto.de findest du auch mehr Informationen zu uns und unseren Themen.